HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Es geht um Sagen, um eine ganze Sammlung von Sagen aus ganz Deutschland. Da möchten wir Ihnen heute Kurzgeschichten vorstellen von einer Schriftstellerin, die als eine der schillerndsten Figuren in der Münchner Bohème galt. Und es gibt eine weitere Folge des beliebten Sams, dem Wesen mit den Wunschpunkten. Aber zunächst kommen wir zu Erzählungen von Peter Stamm. Wenn es dunkel wird, so heißt dieses Hörbuch. Peter Stamm lebt in der Schweiz. Er wurde 1963 geboren, ist seit 30 Jahren freier Autor. Er schrieb mehr als ein Dutzend Hörspiele und seit seinem Romandebüt Agnes im Jahr 1998 erschienen 6 weitere Romane, 5 Erzählungssammlungen und ein Band mit Theaterstücken. Zuletzt die Romane Weit über das Land oder auch Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt. Peter Stamm hat zunächst einige Semester Psychologie und Psychopathologie studiert. Dorothee Meyer-Karweg, merkt man die seinen Erzählungen an?
Naja, man merkt zumindest ein großes Einfühlungsvermögen. Er beschreibt aber nicht unbedingt so ganz tiefe menschliche Abgründe. Er erkundet eher so die kleinen Untiefen der menschlichen Seele. Und dadurch erkennt man dann eben auch die eigene psychologische Befindlichkeit, die eigenen psychologischen Probleme.
Jetzt heißt ja das Hörbuch, das wir vorstellen werden, ich habe es eben schon gesagt, Wenn es dunkel wird. Das klingt etwas schwermütig. Kann man das so sagen? Durchzieht diese Schwermut auch die Erzählung dieses Bandes?
Tatsächlich ist es so, auch wenn man über manches dann doch auch wieder lachen muss. Und das ist zum Beispiel bei einer Geschichte so, da fährt ein Mann mit seiner Familie in den Weihnachtsurlaub. Und wie immer kann er nicht abschalten, beziehungsweise diesmal ruft ihn das Büro auf der Fahrt in den Urlaub an. Er muss telefonisch einen Kunden, also ein Blumengeschäft, wegen der Abrechnungssoftware beraten. Als er fertig ist mit dem Telefonat, merkt er, die Frau ist mit den Kindern einfach weitergefahren. Und was er dann erlebt, das ist schon ziemlich skurril. Dann gibt es eine andere Geschichte von einer Sabrina. Ein Künstler hatte die Krankenschwester angesprochen. Sie soll ihm Modell stehen und sie fühlt sich geschmeichelt und macht mit und erfährt dann aber dabei, der Künstler hat sie nicht ausgewählt, weil sie sowas ganz Besonderes ist, sondern ganz im Gegenteil, weil sie so durchschnittlich ist. Und er macht aus ihr dann eine lebensechte Skulptur aus Aluminium, Sabrina 2019, so heißt die Skulptur, und lädt sie dann auch zur Vernissage ein. Und da ist sie dann und findet es sehr merkwürdig, sich dort so als Kunstwerk zu sehen. Ja, und dann spricht ein Mann sie in der Galerie an. Und da hören wir jetzt kurz mal rein. Es liest Christian Brückner.
Ich habe sie eben gekauft, sagte eine Stimme neben ihr und ließ sie zusammenzucken. Sie schaute von ihrem Handy hoch und sah einen vielleicht 60-jährigen Mann, der ihr schon früher aufgefallen war, weil er sich so selbstsicher durch die Räume bewegte und links und rechts grüßte, als sei er der Hausherr. Sie hatte gesehen, dass Hubert sich längere Zeit mit ihm unterhalten und dabei irgendwie kleiner ausgesehen hatte als sonst. Der Mann streckte ihr die Hand hin. Robert Lang. Sabrina, sagte sie. Ich weiß, sagte er, Sabrina 2019. Er lachte, aber es war kein unangenehmes Lachen. Ich hoffe, es stört Sie nicht, bald in meinem Haus zu stehen. Ich habe nie daran gedacht, dass jemand die kaufen könnte, sagte Sabrina.
Sabrina ist also jetzt ein kaufbares Objekt geworden. Das ist ein Umstand, der sie schon sehr irritiert. Aber diese Begegnung mit dem Kunstsammler wird ihr Leben verändern.
Sind das denn lauter Einzelgeschichten, die für sich stehen, oder gibt es da was Verbindendes, also so ein großes Thema?
Na, es sind eher so zwei Hauptthemen. Also da gibt es die Geschichten von den unscheinbaren Menschen, die gern übersehen werden. Dazu gehört auch die Geschichte von einer jungen Grafikerin, die einen sehr gut aussehenden Dendrochronologen über die Arbeit kennenlernt. Sie soll ein Plakat für ihn entwerfen. Und da geht es so um die Missgunst der Kolleginnen im Büro. Und da hören wir auch mal kurz rein. Es liest Eva Meckbach.
Er hat mir ein Kompliment für mein Kleid gemacht, sagte Nicole ein paar Tage später in der Kaffeepause. Die einzigen Frauen, für die der sich interessiert, sind seine Skelette, sagte Daniela gereizt. Dann müsstest du doch Chancen bei ihm haben, sagte der Polygraph grinsend. Ich fragte, ob Felix etwas über meine Entwürfe gesagt habe. Nicole winkte ab. Was haltet ihr davon? Sie stehen auf Geschichte, wir graben danach. Daniela verzog den Mund und verschwand aus der Küche. Was ist denn mit der los? Fragte ich. Nicole sagte, sie nehme ihr wohl übel, dass sie die Projektleitung selbst übernommen habe. Ein paar Wochen später sagte der Chef, Felix habe sich nach mir erkundigt. Er hat gefragt, wo denn die kleine Grafikerin geblieben sei, sagte er und blinzelte mir zu. Ich glaube, Nicole legt die Sitzungen mit ihm absichtlich auf die Tage, an denen du nicht arbeitest.
Diese Geschichte klingt erstmal ein bisschen banal, entwickelt dann aber auch so einen doppelten Boden, da die junge Frau den gut aussehenden Mann für sich gewinnt durch eine Tat, wo man denkt, oh Gott, hoffentlich ist das nur ein Traum. Na, und dann gibt's noch Geschichten von den Nahtstellen des Lebens, von Umbrüchen. Was viele Erzählungen ein, sie gleiten so ins Irreale ab, also Traum und Wirklichkeit überlagern sich.
Ja, und gelesen werden die Erzählungen, wir haben es gerade gehört, von Christian Brückner und Eva Meckbach.
Beide haben mir gut gefallen. Erstens schon allein deswegen, weil mir dieser Wechsel zwischen weiblich und männlich, zwischen jünger und älter gut gefallen hat. Und beide schaffen es auch gut, durch Tempiwechsel und Pausen Spannung zu erzeugen. Und dadurch bekommen die Geschichten nochmal so eine ganz eigene Lebendigkeit und Emotionalität. Also mit ihrer Hilfe fühlen wir uns ganz hervorragend in die Figuren ein, verstehen ihre Gefühle und Beweggründe. Das ist bei beiden schon eine hohe Kunst des Vortrags.
Also ein großes Lob für Wenn es dunkel wird, für die Erzählungen von Peter Stamm mit Christian Brückner und Eva Meckbach als Sprecher. Es ist eine MP3-CD, 4 Stunden, 39 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 20 Euro. Erschienen im Argon Verlag in der Edition Parlando und als Buch beim S. Fischer Verlag in Frankfurt. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Die große Sagenreise von den Alpen bis zum Ostseestrand. So heißt das Hörbuch, das der Hörverlag gerade herausgebracht hat. Immerhin 6 CDs. Offensichtlich gibt es im deutschsprachigen Raum einen sehr großen Sagenschatz, Dorothee Meyer-Karwig.
Ja, so ist es. Und wir haben es hier ja nur mit einer kleinen Auswahl zu tun, obwohl diese Hörbuchbox schon sehr umfangreich ist. Jede Region in Deutschland, in Österreich und der Schweiz hat ihre Sagen. An der Küste sind es die Klabautermänner, mit denen wir es zu tun haben. Auf dem Brocken im Harz treffen sich die Hexen in der Walpurgisnacht. Und im Untersberg, also im Berchtesgadener Land, da schläft König Barbarossa beispielsweise.
Wer hat denn diese Sagen ursprünglich gesammelt?
Ja, sie wurden natürlich lange Zeit mündlich weitergegeben und dann irgendwann mal richtig geordnet und gesammelt. Und zwar begann das so Anfang des 19. Jahrhunderts. Jakob und Wilhelm Grimm haben allein etwa 500 Sagen gesammelt. Sie haben die Texte dann auch stark bearbeitet und manche Vers eben dann auch in Prosatexte verwandelt. Andere Sagensammler folgten dann. Also hier in der Box sind noch eingeflossen Sagen, die Ludwig Bechstein gesammelt hat oder Johann Georg Theodor Gresse und Meinrad Lienert und dann noch andere dazu. Und der Hörverlag hat dann daraus eine eigene Auswahl gemacht.
Das haben Sie ja eben schon gesagt, die kommen so aus unterschiedlichen Gegenden und Sagen haben ja oft auch einen realen historischen Hintergrund.
Ja, da wird zwar von übernatürlichen Wesen und Ereignissen erzählt, also da gibt's auch Hexen, den Teufel, Riesen und Zwerge. Aber die Sagen nennen in der Regel Ort und Zeit und auch konkrete Namen. Sie greifen historische Begebenheiten auf oder regionale geografische Besonderheiten. Sie verkörpern ebenso dieses Volkswissen, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Es gibt aber auch Kunstsagen. Also ausgerechnet die Sage von der Lorelei ist eigentlich nicht so aus dem Volk entstanden. Und es gibt natürlich Mischungen zwischen Sage und Märchen, beispielsweise die Bremer Stadtmusikanten.
Sind Sagen nicht ein bisschen aus der Mode gekommen?
Ja, meint man. Aber so dieses Bedürfnis, bestimmte Phänomene ganz einfach zu erklären, die gibt es also heute noch. Und heute nennt man es dann Verschwörungsmythen beispielsweise.
Kommen wir jetzt nochmal zu den Sagen auf dem Hörbuch. Da wollen wir natürlich auch was hören. Was haben Sie denn ausgesucht?
Ja, ich beginne mal mit einer ganz bekannten Sage. Wir hören nämlich den Anfang vom Rattenfänger von Hameln. Und ausgesucht habe ich diese Sage wegen der wunderbaren Stimme. Wir hören nämlich eine ältere Aufnahme mit Rolf Beusen.
Es geschah im Jahre 1284, dass ein Mann von wunderlichem Aussehen und bunter Tracht gen Hameln kam. Der war ein Rattenfänger und verhieß sich gegen ein gewisses Geld, die ganze Stadt von dem Ungeziefer der Ratten und Mäuse zu befreien. Das ward ihm denn von einem hohen Rate und der Bürgerschaft zugesichert, und darauf zog derselbe Mann ein Pfeifchen hervor, ging durch die Gassen und pfiff, wie heutzutage in manchen Städten Hirten und Nachtwächter pfeifen, weil das Blasen auf dem Kuhhorn nicht städtisch genug klingt. Und siehe, da kamen die Ratten und Mäuse aus allen Häusern gesprungen und liefen in Scharen hinter ihm drein, wie vor dessen hinter dem Bischof Hatto von Mainz her.
Rolf Boysen, wirklich eine unglaubliche Stimme, da will man eigentlich gleich weiterhören.
Ja, unbedingt. Das ist übrigens eine Sage, die zeigt, wohin Geiz führen kann.
Gibt es denn noch Sagen aus Hessen?
Ja, natürlich. Einige sind in dieser Hörbuchbox zu finden, zum Beispiel die über Frau Holle oder über eine Höhle im Altkönig und über die Gründung Frankfurts. Und es gibt eine Sage, die südlich von Frankfurt spielt. Und da hören wir mal rein. Wir hören Laura Mehr. Sie liest die Sage von Eginhard und Emma.
Eginhard, Karls des großen Erzkapellan und Schreiber, der im königlichen Hofe löblich diente, wurde von allen Leuten wertgehalten. Aber von Emma, des Kaisers Tochter, heftig geliebt. Sie war dem griechischen König als Braut verlobt, und je mehr Zeit verstrich, desto mehr wuchs die heimliche Liebe zwischen Eginhard und Emma. Beide hielt die Furcht zurück, dass der König ihre Leidenschaft entdecken und darüber erzürnen möchte. Endlich aber mochte der Jüngling sich nicht länger verbergen, fasste sich, weil er den Ohren der Jungfrau nichts durch einen fremden Boten offenbaren wollte, ein Herz und ging bei stiller Nacht zu ihrer Wohnung. Er klopfte leise an der Kammertüre, als wäre er auf des Königs Geheiß hergesandt, und wurde eingelassen. Da gestanden sie sich ihre Liebe und genossen der ersehnten Umarmung. Als inzwischen der Jüngling bei Tagesanbruch zurückgehen wollte, woher er gekommen war, sah er, dass ein dicker Schnee über Nacht gefallen war, und scheute sich, über die Schwelle zu treten, weil ihn die Spuren von Mannsfüßen bald verraten würden. In dieser Angst und Not überlegten die Liebenden, was zu tun wäre, und die Jungfrau erdachte sich eine kühne Tat. Sie wollte den Eginhard auf sich nehmen und ihn, ehe es Licht wurde, bis nah zu seiner Herberg tragen, daselbst absetzen und dann vorsichtig in ihren eigenen Fußspuren wieder zurückkehren.
Tja, gesagt, getan. Dummerweise sieht das der Kaiser. Und wie es dann weitergeht und was das mit Seligenstadt und dem Odenwald zu tun hat, das erfahren die, die die gesamte Sage auf dem Hörbuch hören.
Also ich hoffe mal, das geht auch gut aus für die beiden Liebenden.
Ja, ausnahmsweise. Aber es gibt auch viele brutale Sagen, die mit Vierteilung enden oder anderen furchtbaren Todesarten. Es sind ja diese Sagen viele Jahrhunderte alt und da war man eben nicht ganz zimperlich.
Jetzt haben wir gerade zwei Sprecher gehört, Laura Mehr und Rolf Boysen. Wer ist denn sonst noch zu hören?
Das ist schon eine sehr gute Sprecherauswahl. Also Ulrich Nöten ist noch dabei, Katharina und Anna Thalbach sprechen mit, Thomas Leubel, Gerd Heidenreich, Juliane Köhler, Axel Milberg und noch viele andere mehr. Das ist schon ein großer Genuss, dazu zu hören. Und bei Rolf Boysen merkt man, manche Aufnahmen sind schon älter. Also Boysen ist ja 2014 gestorben. Andere Aufnahmen sind aber ganz neu in diesem Jahr dazugekommen. Das ist eine insgesamt sehr schöne Hörbuchbox, also sehr schön ausgestattet, mit einer großen Karte zum so Auseinanderfalten. Auf der sind alle Sagen verortet. Und da kann man schnell die raussuchen, die in der Region spielen, die einen gerade interessiert. Und so kann man eben reisen, ohne den gemütlichen Sessel verlassen zu müssen.
Wir stellten vor Ludwig Bechstein, Brüder Grimm und andere, die große Sagenreise von den Alpen bis zur Ostsee. Die Sprecher Ulrich Nöten, Katharina Thalbach, Rolf Boysen und viele andere mehr. 6 CDs sind es, 8 Stunden 20 Minuten Laufzeit zum Preis von 26 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Hörverlag. H2 Kultur, Hörbuchzeit. Wir kommen jetzt zu einem Hörbuch mit Kurzgeschichten. Kurzgeschichten von Franziska zu Reventlow. Franziska zu Reventlow lebte von 1871 bis 1918. Sie war eine deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin und Malerin. Ihr vollständiger Name lautet Fanny Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zu Reventlow. Zu Lebzeiten veröffentlichte sie unter F. Gräfin zu Reventlow. Sie war eine der schillerndsten Figuren in der Münchner Bohème. Und sie war alleinerziehende Mutter. Ihre Werke sind überwiegend autobiografisch geprägt. Das Hörbuch, über das wir sprechen wollen, heißt Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel. Dorothee Meyer-Karwig, hier haben wir eine Sammlung von Kurzgeschichten vor uns. Was sind denn das für Geschichten?
Ja, Kurzgeschichten, Novellen, die sie über einen Zeitraum von 20 Jahren für Zeitungen und Zeitschriften geschrieben hat. Auch sie sind stark autobiografisch geprägt und auch gespickt mit Verweisen auf damals lebende Personen und Begebenheiten. Das ist für uns heute nicht immer so ganz entschlüsselbar, aber auch so oft von absurder Komik.
Ja, und der Titel Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel ist ja auch schon sehr vielversprechend.
Ja, das klingt leicht surreal und das Surreale durchzieht auch viele Geschichten. In mehreren geht es um Menschen, die der Bohème angehören, wie die Autorin selbst, und die spielen dann in fernen Gefilden, wo diese Menschen längere Zeit Urlaub machen, im Maghreb, in Spanien und so weiter. Sie schlagen die Zeit tot und treffen dann mit sehr merkwürdigen Gestalten zusammen.
Was sind das für Gestalten?
Naja, in der titelgebenden Geschichte, die spielt auf einer spanischen Insel, also im Logierhaus der schwankenden Weltkugel. Das ist eben eine Pension. Diese Pension ist bevölkert von schon ziemlich extravaganten Gästen. Da gibt es einen Franzosen mit einem Ameisenbär an der Leine, eine betagte Amerikanerin, die viel zu viel trinkt und andere mehr. Aber der merkwürdigste Mann ist Hieronymus Edelmann. Der ist einem Verein beigetreten, den er dann zu seinen Zwecken umformen will. Und da hören wir mal rein. Es liest Michael Hake.
Die Zwecke des Vereins seien ursprünglich rein praktische gewesen. Wechselseitige Auskünfte über die Lebensbedingungen an diesem oder jenem Ort, berufliche und andere Fragen. Dann aber hatte Hieronymus organisatorisch eingegriffen und das Gebiet erweitert, so dass jetzt auch Ansichten, Meinungen, persönliche, erotische und dergleichen mehr unter den Mitgliedern erörtert wurden. Er selbst zum Beispiel korrespondierte mit einer stellenlosen Gesellschaftsdame in Sevilla über freie Liebe und hatte sie bereits von der Notwendigkeit dieser Institution überzeugt. Eben jetzt wolle er nach dem Festland fahren, sie persönlich kennenlernen und womöglich mit hierher bringen. Sein Monokel strahlte bei diesem Gedanken und er ließ uns immer tiefere Einblicke in seine Ideenwelt tun. Der Verein, ja, der Verein sei eigentlich nur Mittel zum Zweck. Er brauche ein großes Menschenmaterial, um eine engere Auslese zu treffen. Und dann, es fielen einige bedenkliche Worte, Freiheit, Schönheit, Ausleben, die in seinem Munde doppelt beängstigend wirkten. Kurz, er wollte in diesem Sinne einen Bund gründen, derselbe sollte der Flammenbund genannt werden und allen Beteiligten ungemeines Vergnügen bereiten.
Tja, und so Reventlow beschreibt dann weiter, wie alle von diesem Hieronymus Edelmann geradezu mitgerissen werden und welche Mühe es sie kostet, sich von diesem absonderlichen Menschen und seinem Verein innerlich wieder zu befreien. Also er hat geradezu eine hypnotische Wirkung auf sie alle. Und in einer anderen Erzählung rund ums Reisen scheint das Gepäck selbst zum Leben erweckt zu werden, also auch dies surreal. Und es ist unzufrieden mit den Reisenden, dieses Gepäck. Aber nicht nur Dinge werden zum Leben erweckt, auch ein Toter wird in einer anderen Geschichte lebendig. Er bekommt jedenfalls mit, wie die Angehörigen sich um ihn scharen und über ihn und seine hohen Schulden reden, die er zu Lebzeiten gemacht hat. Und das geht dann so lange weiter, bis er dann endlich abgeholt wird im Sarg. Und da ist es dann nicht mehr weit bis zur Geschichte vom jüngsten Gericht. Und die wird gelesen von Matthias Winter und beginnt so.
Es war am Vorabend des jüngsten Gerichts. Petrus und der liebe Gott pflogen Rat miteinander. Sie waren in einiger Verlegenheit, wie die Sache gehen sollte. »Petrus, wie soll es nur werden?« seufzte der liebe Gott. »Wir sind gar zu sehr aus der Zeitanschauung herausgekommen, und da kommen nun all diese modernen Menschen und sind eine ganz andere Art von Rechtsprechung gewöhnt, und wir...« Petrus hatte erst schweigend zugehört. Dann seufzte er. »Gottvater, wir sollten einen Staatsanwalt zum Beistand haben. Siehst du, die Leutchen auf Erden können sich keine Gerichtsverhandlung ohne Staatsanwalt vorstellen. Und sie haben recht. Wer soll denn anklagen? Für dich schickt sich das nicht. Der oberste Richter kann doch nicht die Anklage führen. Das Prinzip der Milde und Gerechtigkeit würde darunter leiden. Und ich? Man weiß ja, wie die Leute sind. Sie könnten mich für parteiisch oder am Ende gar für bestechlich halten. Und dann träfe es sich gerade gut. Gerade gestern haben wir einen Staatsanwalt in die Juristenabteilung des Fegefeuers bekommen. Die Herren sollen ja heutzutage Kolossales in der Rechtsprechung leisten.
Tja, Gott ziert sich erst, aber dann stimmt er zu. Doch der Staatsanwalt ist dann ein ganz rabiater Kerl. Der will alle Personen aus der Bibel in Grund und Boden verurteilen. Also Adam und Eva, König David, einfach alle. Und Gott ist dann vollkommen entsetzt und kann nur mit Mühe verhindern, dass alle in der Hölle landen. Und diese Story erschien dann in der satirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus. Und die nächste Geschichte heißt dann Das allerjüngste Gericht. Und da beschreibt zu Reventlow, wie sie und der Herausgeber vom Simplicissimus wegen dem jüngsten Gericht, also wegen Blasphemie, vor Gericht landen und zur Festungshaft verurteilt werden.
Beruht das denn auf einer wahren Begebenheit?
Nur zum Teil. Also Dieter Lohr, der Verleger des Lorbeer Verlags, schreibt im Booklet, dass Franziska zu Reventlow und der Verleger des Simplicissimus tatsächlich wegen Blasphemie dann angeklagt wurden. Aber die Anklage wurde wieder fallen gelassen. Also in der Realität war es nicht ganz so arg.
Sind das ja sehr skurrile Geschichten. Sind die alle so witzig?
Nein, nicht alle. Also in einer geht es um einen Mann, dessen Verlobte in einem See ertrunken ist. Und das ist eher eine unheimliche Geschichte. Oder in Das gräfliche Milchgeschäft beschreibt zu Reventlow, wie eine junge Adelige, das klingt dann schon sehr autobiografisch, versucht, sich mit einem Milchgeschäft über Wasser zu halten. Das ist schon auch irgendwie witzig, aber mit ernstem Hintergrund, da man ja weiß, dass zu Reventlow als Alleinerziehende immer in Geldnöten war.
Es gibt es ja sehr viele verschiedene Sprecherinnen und Sprecher. Wie gefallen Ihnen die?
Ja, jede Geschichte wird von jemand anderem gelesen. Mitunter sind es auch inszenierte Lesungen, also mit mehreren Stimmen. Es sind insgesamt eher unbekanntere Schauspieler, viele aus dem Raum Regensburg, wo der Lorbeer Verlag eben seinen Sitz hat. Aber sie alle treffen, finde ich, den richtigen Ton. Sie klingen lakonisch, sie klingen witzig. Und dieser leicht bayerische Zungenschlag, der oft zu hören ist, passt auch wunderbar. Also für mich war es ein sehr, sehr großes Vergnügen zuzuhören. Das ist eine sehr schöne Entdeckung und dafür Dank an den Verlag.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über Das Logierhaus zur schwankenden Weltkugel von Franziska zu Reventlow. Die Sprecher und Sprecherinnen sind Gunnar Wendt, Rüdiger Hacker, Eva Sixt, Michael Hake und andere. Und zwischen den einzelnen Kurzgeschichten spielt Benedikt Dreher auf dem Fagott. Es ist eine MP3-CD und eine Besonderheit. Zur CD gibt es auch einen USB-Stick mit allen Geschichten drauf. 4 Stunden, 20 Minuten Laufzeit zum Preis von knapp 20 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Lorbeer Verlag. In der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch geht es jetzt um das Sams. Das Sams und der blaue Drache, so heißt das Hörbuch von Paul Maar. Paul Maar ist ein deutscher Kinderbuchautor, Illustrator, Übersetzer, Drehbuch- und Theaterautor. Er lebt in Bamberg und besonders bekannt ist er unter anderem durch seine Reihe über das Sams. Das Sams bringt das Leben von Herrn Taschenbier ziemlich durcheinander. Es ist ein kindähnliches Wesen mit einer Rüsselnase. Es hat rote Borstenhaare, Froschfüße und einen dicken Bauch. Und es hat ein Gesicht mit blauen Punkten. Und das sind Wunschpunkte. Jeder dieser Punkte kann für einen Wunsch verwendet werden. Kinder haben sich nun eine neue Folge vom Sams gewünscht. Und die ist jetzt erschienen. Das Sams und der blaue Drache. Dorothee Meyer-Karwick, was für Abenteuer erlebt das Sams hier?
Ja, es ist Herbst und das Sams sieht draußen, wie Kinder Drachen steigen lassen, und es will natürlich dann auch einen haben. Doch der Laden, in dem es Drachen zu kaufen gibt, ist zu, der Besitzer hat Urlaub. Und da kann das Sams nicht widerstehen. Als Papa Taschenbier auf der Arbeit ist, holt es die Wunschmaschine hervor.
Eine Wunschmaschine? Ich denke jetzt, das Sams hat doch die blauen Punkte, die lauter Wünsche erfüllt.
Ja, aber die sind längst aufgebraucht von Herrn Taschenbier und es sind keine mehr da. Mit dem letzten Wunschpunkt hatte sich Herr Taschenbier eine Wunschmaschine gewünscht.
Schlau.
Dies funktioniert auch. Aber die erste Wunschmaschine explodierte dann in einer Geschichte und Paul Maar bedauerte es dann bald, dass die Maschine kaputt ist. Aber als Autor hat das natürlich leicht. Er hat sich dann einfach eine neue Wunschmaschine ausgedacht. Aber da das Sams etwas spontan ist, verbietet der Taschenbier halt die Benutzung der Wunschmaschine, wenn er auf Arbeit ist. Und zur Vorsicht tut er die Wunschmaschine dann oben auf einen Schrank, wo das Sams eigentlich nicht so gut drankommt.
Eigentlich. Es klingt danach, als ob das Sams dann doch an die Wunschmaschine kommt.
Ja, natürlich. Es stellt dann zwei Stühle aufeinander, steigt drauf und stellt die Wunschmaschine an. Und da hören wir mal rein. Es spricht Monty Arnold.
Ich wünsche mir einen blauen Drachen. Er soll nicht sehr groß sein, damit ich ihn vor Papa gut verstecken kann.
Da verlor es auch schon das Gleichgewicht und stürzte zusammen mit dem Küchenstuhl nach unten. Der Stuhl polterte durchs Zimmer, stieß gegen den Schreibtisch und blieb da liegen.
»Au!«
schrie das Sams. Es war auf etwas Stacheligem gelandet. Gleichzeitig rief noch jemand
»Au!«
Das Sams stand auf und schaute, wer da unter ihm gerufen hatte. Es hatte auf einem Drachen gesessen, aber es war kein Stoffdrachen. Kein Drachen, den man im Wind steigen lassen kann. Das Tier hatte kurze, zackige Flügel, eine lange Schnauze mit großen Nasenlöchern und dunkelblaue Schuppen. Es war ungefähr so groß wie ein Ferkel.
»He, was soll das?«
rief das Sams zur Wunschmaschine hoch.
»Ich habe einen Drachen gewünscht und jetzt sitzt da ein Drache. Was soll ich damit?«
Natürlich gab die Maschine keine Antwort. Schließlich konnte sie zwar Wünsche erfüllen, aber nicht sprechen. Der kleine blaue Drache fragte,
»Wie komme ich hieß?«
Das Sams sagte zum Drachen,
»Immerhin kannst du sprechen, das ist gut. Und einen Namen hast du auch, das ist noch besser. Du heißt also hieß.« »Ich? Wieso?« fragte der Drache.
Das Sams wunderte sich. »Gerade hast du gesagt, ich hieß.« Der Drache schüttelte den blauen Kopf.
»Du hast mich falsch verstanden.«
»Ich habe dich falsch verstanden?« fragte das Sams. »Wieso?«
»Weil ich wissen wollte, wie ich in dieses Zimmers komme«, antwortete der Drache.
Als das Sams nur fragend schaute, sagte der Drache, »Begreifst du immer's noch nicht?«
Ja, was versteht das Sams denn da nicht? Der Drache kann einfach kein R sprechen. Aber das lässt sich dank der Wunschmaschine natürlich auch leicht beheben. Und weil der Drache dann so froh ist, ein R sprechen zu können, will er einen Namen mit möglichst vielen Rs. Sams denkt dann an Ralf, aber der Drache will auch Hinzen ein R haben und deswegen heißt er dann Ralfer.
Werden die beiden Freunde?
Ja, das werden sie schon, aber Sams muss Ralfer verstecken.
Warum?
Na, erstens vor Herrn Taschenbier, weil sonst ja rauskäme, dass Sams die Wunschmaschine benutzt hat. Und zweitens, weil es ja noch diese Vermieterin Frau Rotkohl gibt in all diesen Sams-Geschichten und die mag überhaupt keine Tiere im Haus.
Ja, das klingt schwierig, denn Ralfer ist ja auch nicht ganz so klein.
Nein, er ist also kein Riesendrachen, aber dennoch. Dann passiert es, Papa Taschenbier bringt seinen Freund Herrn Mohn mit nach Hause. Der ist ein großer Tierfreund und deswegen bringt er seinen eigenen Papagei Herr Cooles mit. Und dieser Papagei läuft dann in der Wohnung herum und erkundet auch das Bett, wo sich Ralfer versteckt hat.
Gerade betrachtete Herr Cooles mit schief gehaltenem Kopf einen schmalen Spalt zwischen der Überdecke und dem Bettpfosten. Er schien da etwas zu riechen oder zu sehen. Dann machte er ein paar kleine Hüpfer und verschwand hinter dem Deckenvorhang. Das Sams sprang auf, um den Papagei zurückzuholen. Im selben Augenblick hörte man ein erschrockenes Krächzen und der Papagei kam aus der Deckenhöhle herausgestürzt.
»Komisch, jetzt riecht es wieder nach Feuer oder Rauch«, sagte Herr Taschenbier. Ich glaube, du täuschst dich, sagte das Sams schnell. Wo sollte es denn hier im Zimmer rauchen? Herr Mohn fragte sich, was hat Herkules wohl unter dieser Decke gesucht?
Er wollte bestimmt da hinunter, weil es dort dunkel ist, sagte das Sams. So ist es. Herkules sucht die Dunkelheit, denn jetzt ist seine Schlafenszeit. Er ist müde und will schlafen.
Das geht ja gerade noch mal gut.
Ja, aber die neugierige Frau Rotkohl, die bekommt dann irgendwann das mit dem Drachen doch heraus und dann gibt's richtig Ärger.
Aber ich gehe mal davon aus, dass alles noch gut ausgeht.
Ja, das tut es natürlich und dabei spielt der Tierfreund und Drachenexperte Hermon auch eine große Rolle.
Also eine sehr schöne Geschichte und es wird ja auch immer gereimt in diesen Geschichten und das regt auch dazu an, weiter zu reimen wie das Sams. Und Monty Arnold als Interpret klingt auch gut, oder? Wie ist Ihre Meinung? Was meinen Sie?
Naja, Monty Arnold ist ja Comedian und Kabarettist und er spielt die Geschichte regelrecht. Mhm. Also wir haben ja gehört, wie er jeder Figur so ihre ganz individuelle Stimme gibt. Das ist ein richtig schönes Ein-Mann-Theater. Er ist ja der Sprecher aller Sams-Geschichten und kann sich hier mal wieder so richtig ausleben. Also das macht schon sehr großen Spaß, dazu zu hören.
Das Sams und der blaue Drache, so heißt die neue Geschichte von Paul Maar, die wir besprochen haben als Hörbuch mit dem Sprecher Monty Arnold. Es sind 3 CDs, 2 Stunden 49 Minuten Laufzeit zum Preis von 15 Euro und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 6 Jahren. Erschienen im Oettinger Audio Verlag. Das war's in der Hörbuchzeit. Für heute verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Christiane Hillebrand.